ARD Sounds.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge Flugmodus. Jeffrey Epstein, über den habt ihr wahrscheinlich schon so einiges gehört, aber über seine mutmaßlichen Opfer, vor allem die in Europa, wahrscheinlich deutlich weniger. Über die ist konkret gar nicht so viel bekannt. Und ihr habt es wahrscheinlich gerade schon an meiner Wortwahl gehört, ich sage mutmaßliche Opfer, weil tatsächlich nicht jeder Fall vor Gericht verhandelt wurde. Viele Betroffene schweigen und nicht jeder Fall ist so schwarz-weiß, wie am Anfang vielleicht scheint. Und damit herzlich willkommen beim Flugmodus, dem Videopodcast der NDR Medienredaktion ZAPP. Vielleicht geht's euch ja so wie mir. Ich habe manchmal bei so medialen Debatten und Aufregerthemen das Gefühl, ich kriege vor allem über kurze Instagram-Kacheln und so TikTok-Reels mit, worum es geht, aber verstehe manchmal gar nicht so wirklich, was der Hintergrund des Themas ist. Und deshalb gehen wir jetzt hier in den Flugmodus. Wir schauen auf die Hintergründe eines Themas und nicht auf die Aufregung drumherum. Und das mache ich heute mit meiner Kollegin Annette Kammerer. Sie ist Investigativjournalistin und hat gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen von NDR, WDR, SZ zu den Betroffenen in Europa recherchiert. Hallo Annette, schön, dass du hier bist.
Hallo, vielen Dank.
Annette, du hast im Vorgespräch so einen Satz gesagt, der hat sich ein bisschen eingebrannt bei uns. Du meintest nämlich, du kannst irgendwie verstehen, dass Jeffrey Epstein so einen gewissen Appeal hat. Ich sag mal so eine Anziehungskraft bei einem Sexualstraftäter. Das ist ja erstmal eine krasse Aussage. Wie meintest du das?
Also, Jeffrey Epstein war ja nicht nur der Sexualstraftäter, sondern auch und war halt ein reicher Typ, der Frauen ja um den Finger auch gewickelt hat. Also er war eloquent, er war gut vernetzt, er hat dir eine Welt eröffnet, die du gar nicht kennst sozusagen. Ein bisschen Privatjet herumgeflogen worden und so. Und das meinte ich, glaube ich, mit dem Appeal, dass er ist nicht der, sage ich jetzt mal, eklige Dude, der dir in der Tram irgendwie die Hand auf dein Bein legt und du bist so, sondern der macht's halt viel schlauer und der macht's viel gerissener.
So auf den ersten Blick nicht so das offensichtliche Monster. So.
Genau, ich glaube, da kann man schwer generalisieren, aber man muss, glaube ich, einmal sagen, dass US-Behörden davon ausgehen, dass über 1000 Frauen von ihm missbraucht worden sind. Das heißt, er ist der wahrscheinlich größte Sexualstraftäter unserer Zeit.
Ihr habt euch vor allem junge Frauen in Europa angeschaut, die den großen Traum vom Modeln verfolgt haben und von denen einige dann offenbar von Jeffrey Epstein ausgebeutet worden sind, sexuell ausgebeutet worden sind. Kannst du mal kurz schildern, wie hat das funktioniert? Was war das für eine Masche, diese Modelmasche, wenn man das so sagen will?
Vielleicht kann ich als Beispiel einfach die eine Betroffene, mit der wir dann auch ein Interview geführt haben und die auch in unserem Film ist, wir haben sie Mara genannt. Ihre Geschichte war so, dass sie im Auslandssemester in Spanien war und da bei einem Event in dem Beauty-Salon, wo sie sonst hingeht, angesprochen worden ist. Hey, sag mal, bist du Model? Du bist so schön. Du könntest Model sein. Ich kann dir dabei helfen. Ich bin nämlich Model-Scout und ich kenne da jemanden, der ist sehr, sehr gut vernetzt in der Szene und das ist Jeffrey Epstein. Und so hat er sie bekannt gemacht mit Jeffrey Epstein.
Das ist ja echt eine fiese Masche, weil, also ich muss sagen, kleine Selbstoffenbarung, aber ich kann das total...
Du wolltest auch Model werden?
Ja, also ich kann das total verstehen, dass man so als Teenie, so wir sind alle irgendwie mit Germany's Next Topmodel und so weiter aufgewachsen, das war voll das Ding bei meinen Freundinnen und mir damals so. Wir waren auch diejenigen, die so mit der Digicam so Fotos voneinander gemacht haben irgendwie. Ja. Und das ist so fies, finde ich, weil wir alle so medial auch gelernt haben, dass das so, was total Erstrebenswertes ist, so entdeckt zu werden. So. Und ich glaube, gerade so als junge Frau, die irgendwie vielleicht auch noch unsicher ist, was so ihr Selbstwertgefühl und so angeht. Ich kann Mara verstehen, dass sie zumindest sich davon vielleicht auch erstmal ein bisschen geschmeichelt gefühlt hat. So.
Also total, und man muss sagen, diese Branche ist ja, also hat ganz große systemische Probleme, glaube ich. Und da kratzt Epstein sozusagen nur auf der Oberfläche. Also ich glaube, da gehen die Probleme noch viel tiefer. Dieses Model-Business/ Frauen werden eher so wie Escort-Service angeboten. Da gibt es noch viel mehr Geschichten, die wir gehört haben. Und es war nicht nur Epstein und die gibt es auch bis heute.
Ihr habt eure große Recherche ja Anfang Juni in einer Doku verarbeitet. Die verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes, dann könnt ihr euch sie in Ruhe nochmal anschauen. In dieser Doku, da kommen zwei Betroffene aus Europa zu Wort, die auch im Kontext dieser Modelbranche betroffen waren. Die eine ist Mara aus Osteuropa, über die hast du gerade schon gesprochen, und dann Ebba aus Schweden. Kannst du uns noch mal ein bisschen mehr zu den beiden erzählen? Wer sind die beiden und warum seid ihr genau auf diese beiden gekommen?
Also Ebbas Geschichte hat am Rand etwas mit der ganzen Epstein-Story zu tun. Deshalb beantworte ich jetzt erstmal, wie wir auf Mara gekommen sind, weil das, glaube ich, auch so ein bisschen passt pro Toto und auch zeigt, wo sozusagen diese Recherche übelst komplex war und schwierig war. Weil wir haben natürlich das gemacht, was alle gemacht haben. Wir haben die Files runtergeladen. Und
die ja öffentlich verfügbar sind, muss man dazu nochmal sagen.
Genau, und die auch dilettantisch geschwärzt sind. Und in diesen dilettantisch geschwärzten Files nach Namen gesucht. Muss man sich so vorstellen, da gibt es halt irgendwie, was weiß ich, wie viele zig E-Mails und dann ist der Name in 9 von 10 E-Mails geschwärzt und in der 10. ist er dann plötzlich als Klarname zu sehen. Das heißt, wir haben am Ende eine Liste gehabt mit, ich glaube, 146 Frauennamen und dann haben wir versucht, alle diese Frauen anzuschreiben und es ist einfach krass, das haben uns vielleicht 8 oder so geantwortet.
8 von 146.
Ja, ja. Und von diesen 8 waren dann irgendwie auch gefühlt 5 sogenannte Victim Letters von der US-amerikanischen Anwältin, die dann wiederum uns geschrieben hat, bitte veröffentlichen Sie keine Namen, weil es handelt sich hier um ein Opfer von Jeffrey Epstein. Okay. Und die Betroffene hat nie darum gebeten, dass ihr Name öffentlich wird. Und wir so, ja, auf jeden Fall. Wir wollen eigentlich nur sprechen. So. Und dann gab es eine, die hatte zurückgeantwortet, Jeffrey Epstein war ein generöser Wohltäter und hat mir nur geholfen in meinem Leben.
Okay.
Ich weiß gar nicht, warum es so schlimm ist. Die anderen waren so, es ist so schlimm, was mir gerade widerfährt, vor allem in Osteuropa. Die Frauen, muss man sich vorstellen, die sind sowieso durch eine digitale Arena gezogen worden. Also zu jedem Namen, den wir gefunden haben, gab es schon einen Reddit-Post sozusagen.
Das ist ja die Besonderheit, muss man echt sagen, dass das halt alles öffentlich ist und alle Hobbydetektive dieser Welt da genauso gucken können wie alle Journalisten.
Genau. So, und Mara haben wir dann aber im Endeffekt tatsächlich ein bisschen anders noch gefunden. Also wir hatten sie auch gefunden und angeschrieben, aber das war nicht erfolgreich. Und wir haben dann in den ARD-Auslandsstudios gefragt, sag mal, gibt es Berichterstattung bei euch? Gibt es irgendwelche Fälle, irgendwelche Namen und so weiter und so fort?
Einfach so in der Lokal-Regionalpresse da.
Genau, genau. Auch die Sprachen, die wir gar nicht sprechen und so. Also ein polnisches Medium kann ich nicht verstehen sozusagen. Ja.
Aber auch da sind Journalisten, die auch alle durch diese öffentlichen Files gehen.
Okay, genau, genau. Und dann kamen wir so eben auf einen Anwalt, auf den Anwalt, der Mara vertritt, aber nur in lokalen Rechtsstreitigkeiten. Und er hatte sich eben in dem lokalen Medium zu Wort gemeldet und hat dann unsere Anfrage an sie weitergeleitet.
Es hilft ja immer bei so einer Geschichte, sich noch ein bisschen konkreter vorzustellen, was da eigentlich passiert ist. Deswegen in der Doku schildert Mara dir im Interview, tatsächlich in einem anonymisierten Interview, was ihr passiert ist, wie dieser erste Besuch bei Jeffrey Epstein abgelaufen ist. Einmal kurz zusammenfassend, sie ist vorher in Europa angeworben worden von diesem besagten Model-Scout und ist dann nach Florida geflogen und hat da dieses erste Treffen mit Jeffrey Epstein und davon erzählt sie hier in diesem Ton.
Noch ein Hinweis. Maras Originalstimme wurde mit KI verändert.
Then he took me to show the house. And eventually we entered this massage room. And that was the moment when the boundaries changed. You don't expect something from after an interview and just showing the house to turn around so rapidly. He was like, "Oh, I will teach you how to be like with men or something like that." And he had a toy, and then it was just a fast moment when he already was taking advantage of me.
Das klingt natürlich jetzt wirklich super krass, finde ich, wie sie das so schildert. Ich hoffe, ihr versteht das nicht falsch und auch du nicht, dass ich das jetzt frage. Aber Mara ist ja zu dem Zeitpunkt 22, also sie ist nicht minderjährig. Man könnte das ja auch, wenn man das so hört, ein Stück weit naiv finden, dass man zu einem reichen, älteren Herrn fliegt, der alleine da irgendwo in Florida ist und dem man vorher, das kommt auch in der Doku vor, schon oben ohne Fotos schicken sollte oder dessen Vasallen, ich glaube, dem Model-Scout. Wie nimmst du diese Situation wahr?
Ich glaube, dazu muss man vielleicht auch noch einmal sagen, dass diese Szene, wo sie ihm das Nackt- oder das oben ohne Foto geschickt hat, ne, das wollte sie erst nicht. Und dann meinte er so, ja, aber when you're not open-minded, it doesn't work like that.
Gehört dazu.
Genau, es gehört dazu, musst du machen. Und ihr wurde ja das Ticket bezahlt. Es ist jemand, der ihr eine Modelkarriere verspricht. Sie hatte das vorher schon auch probiert, bei Modelagenturen Jobs zu landen, wurde immer abgelehnt. Und dann ist er dieser Typ, der Verbindungen zu Victoria's Secret hat und übelst reich ist, weil er kauft dir das Ticket und er holt dich von einem Fahrer ab und so. Und ja, vielleicht war sie auch ein Stück weit naiv. Gleichzeitig, ich glaube, was viele der Geschichten, die ich jetzt so mitbekommen habe bei Epstein, wo sie sich ähneln, wenn wir von jetzt nicht mehr minderjährigen Frauen sprechen, ist, dass, also ich darf ja Sex haben, mit wem ich möchte. Und ich darf auch strategisch Sex haben mit irgendjemandem, der mir irgendwie hilft oder wo ich weiterkomme oder wo ich denke, ah ja, ich habe ein gewisses Potenzial und das nutze ich so. Und aber irgendwann kippt dieser Punkt sozusagen. Und dann wird aus, ich wollte das so und es ist okay bis zu einem gewissen Grad, das auch einzusetzen, kippt es dann ins Missbräuchliche. Und ich finde, da ist auch, deshalb muss man da immer aufpassen, dass, weil es auch am Ende so eine Täter-Opfer-Umkehr. Sie kann bis zu einem gewissen Grad das auch okay gefunden haben, sozusagen das zu machen. Und dann aber kam sie nicht mehr raus. Dann hatte sie Angst, alles zu verlieren sozusagen. Also es ist das eine macht das andere nicht weg sozusagen.
Also wir haben jetzt gehört, wie sie ihn getroffen hat und dieser erste mutmaßliche Missbrauch stattgefunden hat. Wie ging es dann weiter nach diesem ersten Treffen in seinem Anwesen?
Das Schwierige bei Mara ist, sie erinnert sich nicht mehr besonders gut. Also es ist auch länger her, ne? Also ich weiß gar nicht, in den späten Zehnerjahren trifft sie ihn zum ersten Mal und dann über 2 Jahre ungefähr immer mal wieder. Und sie sagt auch, bei mir ist es alles ein Tag. Also es verschwimmt so, wenn man sie fragt, weil wir sehen ja in den Epstein-Files haben wir gesehen, wann welche Tickets für sie gebucht wurden. Und dann fragte ich so, war das jetzt beim ersten Treffen oder beim zweiten Treffen? Und dann meinte sie so, ich weiß es nicht mehr so richtig. Und es schien auch sozusagen sukzessive schlimmer zu werden. Also weil auf sie dann auch irgendwann Druck ausgeübt worden ist, dass sie auch andere Frauen finden soll.
Also so ein Stück weit Teil des Systems werden soll.
Genau, Teil des Systems werden sollte. Sie aber auch gemerkt hat, okay, ich bin nicht so open-minded, wie er gerne hätte. Ich deliver nicht das, was man von ihr erwartet. Sie ist ja auch immer, du bist ja auch immer sehr ausgeliefert. Du bist ja dann in seiner Villa. Und wenn du nicht das machst, was er will, dann musst du halt zu irgendjemandem hingehen und sagen, kann ich bitte ein Flugticket nach Hause haben? Ich will hier nicht mehr bleiben oder so. Also sie konnte ja auch nicht eigenständig wieder zurück nach Hause fliegen. So, die war Studentin, hatte das Geld nicht. Sie beschreibt zum Beispiel eine andere Szene, wo sie ihn massiert hat, zusammen mit einer Assistentin von ihm. Also es war ja auch so ein Modell, das er hatte sozusagen, dieses du kannst meine Assistentin sein. Und sie hat ja auch dann Geld bekommen von ihm, ne?
Ich wollte gerade fragen, weil das ist ja schon irgendwie auch so ein bisschen so ein entscheidender Faktor an dem Ganzen.
Ja, total. Als sie das erste Mal Geld bekommen hatte von ihm, war sie auch verwirrt. War so, für was bekomme ich jetzt das Geld? Für die sexuelle Handlung, die wir vollzogen haben? Oder dafür, dass ich jetzt deine Assistentin bin? Ist das jetzt mein Job? So, was ist das? Oder ist es so Compensation Money? Und diese Szene, die sie dann schildert, ist halt, er liegt da, wird massiert und dann macht er einen Witz und sagt so, sie mag oben ohne zu massieren. Und dann zieht sie sich halt, also die andere junge Frau, mit der sie da massiert, dann zieht sie sich das T-Shirt aus.
Die junge Frau zieht sich.
Genau, die andere. Und dann machen sie aber einen Witz gegenüber Mara und sagen, du bist so prüde, bist ja immer so ein bisschen steif, oder? Also mag's nicht so. Und dann am Ende zieht sie sich da auch noch das T-Shirt aus.
Heißt, es entsteht so ein bisschen auch immer so ein sozialer Druck in diesen Situationen, ja, wo so die Grenzen verschwimmen letztendlich.
Ja, und auch wo es sozusagen normal scheint, weil alle spielen ja mit. Mhm. Also sozusagen diese Geschichte mit, wo sie mit einem Sexspielzeug missbraucht worden sein soll durch Jeffrey Epstein. Also sie waren ja nicht dabei. Es gibt nur ihre Aussage zu diesem Umstand sozusagen. Beschreibt sie dann danach, dann führt er dich wieder aus dem Zimmer raus und sagt, hey, möchtest du mit der Assistentin shoppen gehen? Hier gibt es um die Ecke ein paar schöne Läden. So. Und das ist halt alles so normal. Und dann kocht dir der Koch, den es da gibt, auch noch irgendwie Abendessen. So, und aber ihre Geschichte dann am Ende, nach diesen mehrmaligen Besuchen bei ihm, geht dann tatsächlich sehr banal zu Ende. Die sind ja immer über Skype in Kontakt. Und er schreibt ihr irgendwann so, how you doing? Und sie antwortet noch, fine. Und das war's dann. dann sind ihre Wege, gehen die Wege auseinander.
Wahnsinn. Und würdest du sagen, du hast gerade schon den Faktor Geld erwähnt, war das auch der Hauptgrund, warum sie mehrfach zurückgekommen ist? Oder war das auch so ein bisschen dieses nicht ganz wissen, wie die Regeln sind, in diesen Sog irgendwie kommen? Also warum ist sie da, wenn einem, also ich stelle mir vor, wenn einem sowas Ungeheuerliches passiert, versucht man eigentlich nur wegzukommen so?
Ja, aber da sind wir wieder bei der ersten Frage, die das Gespräch eingeleitet hat. Diesen Appeal, den er hatte. Also er war ja ein charismatischer Mann, der dir auch geholfen hat, wenn du ihn gefragt hast und gesagt hast, hier, ich weiß nicht, meine Eltern brauchen Geld oder ich will hier zum Arzt oder so. Und dann war er so, ja, kein Problem, ich organisiere das für dich.
Da öffnen sich Türen, so ein Gönner irgendwie.
Genau, und er ist eine schillernde Figur. Er kannte krasse Leute, der hatte in Paris auch ein krasses Apartment und fliegt dich um die halbe Welt und liefert dir ein Leben, was du so ja gar nicht haben kannst als junge Frau. Außer du hast eben so einen reichen Gönner, vorsichtig jetzt gesagt. So. Und ich glaube, das ist es halt dann, was es auch für sie dann oder was es für Frauen dann einfach auch schwierig macht, irgendwann zu gehen, weil du musst sozusagen auch die ganze Wertschätzung, die du erfahren hast, in Anführungsstrichen. Also weißt du, es ist ja nicht nur Missbrauch, sondern es ist so auch, es ist oft so Zuckerbrot und Peitsche so. Und du bist da ja auch jemand und da gibt es einen Koch, der kocht dir Essen und fragt dich, was möchtest du haben so. Da dreht sich dann auch vieles um dich und dann, wenn du weggehst, dann hast du das alles nicht mehr. Mhm. Und was sie auch so beschrieben hat, ist, dass ihr wirklich erst im Nachhinein auch bewusst geworden ist, wie viele ihrer Grenzen gerissen wurden. Also sie sagt eigentlich, der erste Test, den Epstein bei ihr gemacht hat, war dieses Foto mit oben ohne. Da hat sie zum ersten Mal, ist sie eine Grenze überschritten, die sie eigentlich nicht überschreiten wollte, aber dann da so reingequatscht wurde, so das zu überschreiten. Und das hat sich halt fortgesetzt und das hat sie dann angefangen aufzuarbeiten.
Es gibt in der Doku noch eine Szene, wo sie sehr eindrücklich beschreibt, das, was du auch gerade schon immer so ein bisschen versucht hast, in Worte zu fassen, dieses Gefühl, um mich herum entsteht so ein System, es verschwimmen irgendwie Grenzen. Den Ton wollen wir uns gerade noch mal kurz anhören, wo Mara dir geschildert hat, was ihr dann vor Ort passiert.
This is very slow, traumatic and torturous, like way of abuse and psychological also, which is not really easy to recognize the psychological abuse, the manipulations. You stay longer and then you already stayed some time and you don't know if you can leave and how to leave because you're used to it, it becomes the new normal.
Ich finde, der Ton zeigt ja sehr eindrücklich dieses, diesen Sog, der da entstanden ist irgendwie und dass man auch in einem Umfeld, wo die Regeln plötzlich ganz andere zu sein scheinen und alle diese Regeln für irgendwie normal halten, sich wahrscheinlich erstmal selbst hinterfragt und fragt, ist jetzt irgendwas mit mir irgendwie komisch oder sind es die anderen? Und dann so stark zu sein, zu sagen, nee, ich bin diejenige, mein Kompass ist richtig und hier um mich herum ist irgendwas falsch, das verlangt einem ja sehr viel ab, muss man sagen. Aber muss man auch selbstbewusst für sein. Und jetzt mal eine kurze Unterbrechung. Ich möchte euch nämlich auf einen spannenden Podcast unserer Kollegen vom SWR hinweisen. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann ist das der Beginn eines neuen Lebens. Meistens. In dieser Geschichte, die im ehemaligen Jugoslawien spielt, hat die Familie ihr Baby nie gesehen. Ihr wurde gesagt, das Baby sei nach der Geburt verstorben. Und die Familie hat nicht mal Papiere darüber bekommen, was mit dem Kind passiert ist. Sie bekommt deshalb einen schrecklichen Verdacht und glaubt, dass ihr Kind eventuell noch leben könnte, vielleicht sogar verkauft und von fremden Menschen adoptiert wurde. Das Baby ist Sanelas Schwester. Sanela lebt inzwischen in Deutschland. Sie hat sich im Podcast »Wo ist Sanelas Schwester?« gemeinsam mit den Journalistinnen Judith Brosel und Kirsten Tromnau auf die Suche gemacht. Zusammen sind sie an den Ort gereist, an dem alles begann. Und vor Ort merken sie, wie schwierig die Recherche ist und stoßen auf weitere verzweifelte Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien, die ihre Kinder suchen. Den Podcast »Wo ist Sanelas Schwester?« gibt es ab sofort in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Wie hast du Mara denn im Interview so erlebt? Ist es ihr schwer gefallen, von solchen Empfindungen auch zu erzählen?
Wir haben ja ein sehr langes Interview geführt und ich habe da hinter dem Sofa gekauert, weil ich ja nicht im Bild sein durfte und habe ihr zugehört und wir haben auch mehrmals Pause gemacht und muss natürlich auch manchmal ein bisschen unbequemere Fragen stellen. Also ich musste sie natürlich auch fragen, welchen sexuellen Kontakt gab es zwischen dir und Jeffrey Epstein? Wann ist was passiert? Ich musste auch so ein bisschen zweifeln zu einem gewissen Grad so. Und gleichzeitig wusste sie aber auch, also sie weiß ja auch, was in den Epstein-Files steht. Stell mal vor, alle deine E-Mails, die du mit deinem, also der mit dem Mann, der dich missbraucht hat, gewechselt hast, sind offen für alle. Das heißt, wir wussten ziemlich viel über sie. Und auch Dinge, die ihr unangenehm waren zum Beispiel. Also irgendwann scheint sie auch eher fast schon sowas wie verliebt zu sein in ihn. Also sie ist auch eifersüchtig auf andere Frauen. Und im Nachhinein greift auch sie sich natürlich an den Kopf und sagt, wie konnte ich denn überhaupt das glauben, dass das Liebe ist oder so. Es war doch Missbrauch so. Aber das wussten wir. Also das heißt, wir sehen auch die nicht so schönen Seiten. Und wir haben sie natürlich auch gefragt, hast du andere Frauen ihm zugeführt? Und er hat ja mehrmals auch danach gefragt. Und das deshalb ist es natürlich schon auf jeden Fall eine unangenehme Situation für sie, über sowas zu erzählen.
Und das ist ja wirklich ein Punkt, der finde ich journalistisch echt immer so herausfordernd ist, wenn man einerseits jemanden ein Stück weit auch emotional aufschließt erstmal und da auch ein Vertrauen entsteht irgendwie mit der Person, mit der man da spricht, damit die Person sich öffnet. Und gleichzeitig musst du in dieser Rolle der Journalistin ja trotzdem sagen, wo sind deine Belege, stimmt das alles und so weiter, ohne dass dieses Verhältnis irgendwie verrutscht, was man da hat. Wie war das für dich? Also du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht kannst du das einfach nochmal so ein bisschen genauer erzählen. Wie hast du das nachträglich auch teilweise noch gemacht, dass du sie nochmal um Belege gebeten hast? Oder?
Also ich hatte eben auch schon bei der Antwort mich gefragt, ob ich die eine Sache noch erzählen darf, aber ich darf sie erzählen. Also so viel zur Anonymisierung, es ist sehr komplex. Mhm. Also es war zum Beispiel eine Situation, aufgrund dem, was sie erzählt hatte, hatten wir schon vermutet, dass es auch Bewegtbildmaterial von ihr gibt. Und dann bin ich natürlich auf sie zugegangen, habe gesagt, entschuldige, sag mal, darf ich dich fragen, bist du das in dem Video eigentlich? Weil die sind ja auch alle geschwärzt, aber sie hatte über bestimmte Details, die sie erzählt hatte, war das eben naheliegend. Und das war halt auch ein Video, das ihr extrem unangenehm war. Und sie weiß ja, was unter diesen schwarzen Kacheln liegt. So, ich weiß es ja nicht so. Aber ich höre zumindestens, was der Kontext ist sozusagen dieses Videos. Und da ging es um irgendwie sexuelle Handlungen so. Und das fand ich halt immer auch schwierig. Also wir haben das ja am Ende auch gar nicht verwendet oder so. Aber da hatte sie natürlich Angst sofort und hat gefragt, werdet ihr das verwenden? Ich will nicht, dass sie das verwendet. Und dann war das so, nein, ist kein Problem. Und sie gibt sich ja auch in Vertrauensverhältnis mit uns, ne? Also ich kenne ja ihr Gesicht, ich kenne ihren Namen, ich weiß, wann sie geboren ist und so weiter. Und diese ganzen Informationen haben wir. Und wir haben auch das Bewegtbildmaterial mit ihr, wo vielleicht auch mal ein Gesicht von ihr drin ist. Und da hatte sie, glaube ich, Angst so. Und es macht es auch nicht unbedingt besser, dass wir ausländische Journalisten sind und dann publizieren in einer Sprache, die sie auch nicht versteht. Also da war sozusagen eine enge Betreuung oder Führung oder wie auch immer man das nennen möchte, sozusagen auch immer wieder zu sagen, wir spielen nicht gegen dich, sondern mit dir.
Und damit deine Geschichte letztendlich auch die Wirkung irgendwie entfalten kann, die sie entfalten soll, müssen aber die Fakten irgendwie auch alle so stimmen und überprüft sein.
Wir hatten auch einen Faktencheck.
Ja.
Und das ist natürlich auch, woher wissen wir, dass die Person ist? Also sozusagen, das ist ja auf einem ganz banalen oder ganz grundlegenden Level auch. Ja. Und da hat uns dann aber tatsächlich im Endeffekt auch ein bisschen geholfen, dass es diese ganzen Dokumente schon gibt. Mhm. Also wir mussten dann von ihr relativ wenig noch erbitten an Dokumenten,
weil
es eben schon sehr viel gab.
Ja. Mara ist ja auch so vorsichtig mit der Anonymisierung, weil sie ja auch schlechte Erfahrungen gemacht hat mit medialer Berichterstattung etc. Gerade in Osteuropa. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was ihr da passiert ist? Weil da sind ja, glaube ich, auch Details rausgekommen, die nicht rauskommen sollten.
Ja, also sie hatte diesen Anwalt, der dann unser Glück war, in Anführungsstrichen, hatte sie nur, weil ihr Klarname in lokalen Medien aufgetaucht ist und scheinbar auch ihre Adresse. Und sie sich dann eben den Anwalt genommen hat, um diese Sachen wieder rauszubekommen aus der Öffentlichkeit.
Das eine ist ja das Thema Name, Anonymisierung etc. Dann ja aber auch so ein bisschen, dass Mara, glaube ich, auch ein Problem damit hatte, wie ihre Geschichte da teilweise in anderen Medien erzählt wurde. Du hattest schon mal diesen Begriff Täter-Opfer-Umkehr verwendet. Kannst du das noch mal ein bisschen erläutern, was da passiert ist?
Ja, also sie hatte eben infolge dieser lokalen Berichterstattung und auch einfach von, in Anführungsstrichen, Privat-Hobbydetektiven sozusagen, hat sie halt auch Nachrichten bekommen im Sinne von Epstein-Hure. Und das hat sie hart getroffen. So. Und sie sagt halt, es eh in jetzt bei uns ändert sich das vielleicht so langsam, aber es ist nicht in jedem Land sozusagen gleich, dass man Opfern erstmal vertraut oder dass man erstmal sagt, okay, wir glauben euch erstmal und dann gucken wir weiter, sondern gibt es auch Länder, die, in denen man halt eigentlich Täterin ist, also im Sinne von, weil der Rock zu kurz war.
Mhm. Selbstschuld, so
genau,
quasi.
Genau, mhm. Warst ja naiv, bist ja reingegangen. Mhm. Wolltest unbedingt Model werden, na, da hast du es so ungefähr.
Jetzt haben wir sehr lange über diesen Fall von Mara gesprochen, damals Anfang 20, aus Osteuropa, will Model werden, trifft Model Scout und landet am Ende bei Jeffrey Epstein, der sie zu sich einlädt und sie mutmaßlich sexuell ausbeutet. Inwiefern ist ihre Geschichte auch exemplarisch für die Geschichten anderer Betroffenen, die ihr so recherchiert habt?
Wir haben tatsächlich häufiger gesehen, dass Frauen über diese Modelmasche angeworben worden sind. Absolute Zahlen ist halt schwer zu liefern auch, weil wir dann ja den Klarnamen brauchen und beweisen müssen, dass sie nicht nur sozusagen ein Foto geschickt haben, sondern am Ende dann auch geflogen sind und dann misshandelt wurden. Also um die ganze Beweiskette zu führen, sind die Daten auch nicht ausreichend, die Epstein-Files. Was wir aber sehen konnten, ist, dass der Model-Scout, der Mara angeworben hat, nur einer von mehreren waren. Also wir haben insgesamt von 5 gesprochen. CNN kam jetzt raus mit 6. Also es sind auf jeden Fall mehrere. Es sind auch teilweise Modelagenturen oder eine Modelagentur, die Epstein finanziert hatte, deren Gründung, die auch involviert war. Das heißt, es ist schwer zu sagen, wie viele Fälle wie Mara es wirklich gab.
Basierend auf eurer Recherche und all den Fällen, die ihr euch angeschaut habt, von potenziellen Mittätern, da ist ja ein riesiges System auch drumherum von Leuten, die das mitgemacht haben, toleriert haben und eben all die Frauen und Mädchen. Waren alle Frauen, die mit Jeffrey Epstein zu tun hatten, Opfer?
Nein. Also es gibt einmal ja Ghislaine Maxwell als die größte quasi...
Seine Hauptkomplizin, so, ne?
Genau, seine Hauptkomplizin eigentlich, Mittäterin, die ja auch in Haft sitzt nach wie vor. Es gibt Geschichten von Frauen, mit denen Jeffrey Epstein im E-Mail-Kontakt so Beziehungen auf Augenhöhe pflegt. Er hatte ja auch Freundinnen und Partnerschaften teilweise. Es gibt Frauen, wo das stärker verschwimmt zwischen Opfer und Täter, also die dann auch irgendwann einfach sehr viel rekrutiert haben, sehr viele Frauen rekrutiert haben oder Firmen von ihm geleitet haben oder das Flugzeug geflogen sind zum Beispiel, das die Frauen eingeflogen hat. Also da gibt es so eine Spannbreite von bis.
Weil die Grauzonen so interessant sind, was war denn zum Beispiel ein Fall, den ihr vielleicht in der Doku nicht erzählt habt, der dich aber irgendwie fasziniert hat?
Eine Geschichte, die uns tatsächlich ziemlich dolle fasziniert hatte, war die von einer Frau. Und da gibt es einen ellenlangen Mailverlauf über einen ziemlich langen Zeitraum in den Epstein-Files. Und sie wird von Epstein, wenn man so möchte, wie so gecoacht. Also ich möchte jetzt nicht sagen, der weibliche Epstein zu werden, aber so ein bisschen wie halt sie Macht über Männer ausüben kann, damit sie das machen, was sie will. Und sie fängt an, das halt auch ein Stück weit geil zu finden, diese Macht, die sie dann plötzlich bekommt. Am Ende soll sie dann mit einem Mann schlafen, mit dem Jeffrey Epstein geschäftlich wohl unterwegs ist. Und nachdem sie dann mit ihm geschlafen hat, soll sie diesem Mann ins Ohr flüstern: Bedank dich bei deinem Freund Jeffrey Epstein. Und das war halt für uns so mindblowing, einfach weil es gezeigt hat, wie groß seine Macht ist. Auch, dass er halt dir eine Frau, also es ist halt so, er kann dir eine Frau schicken, ohne dass du es weißt, dass er dir eine Frau schickt. So. Und das hat uns fasziniert. Auch zum einen, weil diese Frau natürlich auch genießt, also Macht zu haben. Also, und zum anderen, weil das eben auch so eine ganz ungewöhnliche Beziehung ist zwischen Epstein und Frauen, die ja auch, also es ist halt eine Geschichte von vielen.
Ja, und zeigt, wie er so die Fäden zieht, auch wenn man gar nicht denkt, dass er die Fäden zieht. So.
Ja, halt auch ein bisschen creepy.
Ja, und hochmanipulativ, muss man sagen. Eure Recherche, die schaut ja auch sehr auf dieses System um ihn herum, also mutmaßliche Mittäter, weil die sind ja letztendlich, die stecken ja auch neben den Betroffenen, stecken ja auch die alle irgendwo in diesen Epstein-Files jetzt und auch die kann man versuchen zu finden. Ihr habt aufgedeckt, wie solche vermeintlichen Model-Scouts für Jeffrey Epstein Frauen rekrutiert haben. Wie habt ihr das überhaupt gemerkt, dass es da wohl so eine Modelmasche gibt? Weil diese Files, so viele, da muss man ja erstmal diesen Zuschnitt Modelmasche finden.
Also es klingt leider relativ ziemlich banal, muss man ehrlich sagen. Also wenn generell wir einen Datensatz bekommen, dann schauen wir immer als erstes nach Deutschlandbezügen. Und das sieht halt so aus, dass du eingibst in die Suchmaske @web.de, @gmx.de, die großen Städte eingibst, Hamburg, Berlin, München so ungefähr. Und dann guckst, was die Treffer sind. Und in dem Fall war es halt so, dass wir über Modelagenturnamen gestolpert sind. Und aber man muss sagen, wir haben das Thema natürlich auch nicht erfunden. Also sozusagen, dass Epstein diese Modelagentur hatte, MC Squared heißt die, dass er die finanziert hatte, das war auch schon bekannt. Also dass er auch in der Szene unterwegs war, war auch schon bekannt.
Einer der Model-Scouts, über die ihr ein bisschen länger in der Doku sprecht und auch immer wieder sprecht, ist Daniel S. Was weißt du über den? Was ist das für einer?
Daniel S., den trifft man tatsächlich sehr häufig, wenn man in den Files unterwegs ist. Da gibt es fast 2000 Treffer zu seinem Namen. Und es fällt immer wieder auf, dass er Epstein Frauen anbietet und sich selbst auch als Fischer sieht. Er sagt, ich bin ein Fischer und versuche Frauen zu fangen sozusagen und in dir sozusagen an dich weiter zu vermitteln. Und bei ihm ist eben ganz interessant, dass in Frankreich mehrere Frauen, zunächst hatte hier in Deutschland der Spiegel darüber berichtet, ihm Vergewaltigung vorwerfen. Und das sind Frauen, da die Geschichten liegen teilweise schon sehr lange zurück, also in dem Fall jetzt Ebba Carlsson zum Beispiel. Ihre Geschichte ist schon verjährt eigentlich. Und sie ist aber trotzdem in die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, dieser Mann hat mich oder sie wirft ihm vor, dass er sie vergewaltigt hat und wollte damit auch animieren, dass auch andere sozusagen sich trauen, gegen ihn auszusagen und das dann tatsächlich auch passiert. Also in Frankreich sind mehrere Anzeigen sozusagen oder haben Frauen Anzeige erstattet gegen ihn wegen Vergewaltigung und auch Menschenhandel.
Habt ihr auch versucht, mit ihm zu sprechen?
Auf jeden Fall. Wir haben es versucht, das ZDF hat es versucht, der Spiegel hat es versucht, alle haben es versucht. Er ist interessanterweise dann auch on the record gegangen mit dem französischen Staatsfernsehen oder Fernsehsender und hat ein längeres Interview gegeben, auch mit RTL France, glaube ich, heißen die. Und am Ende dann auch, ich meine, mit CNN.
Aber das heißt, es gibt ein bisschen Bildmaterial, wo er auf diese Vorwürfe eingeht. Ja. Und das habt ihr ja auch in der Doku dann gezeigt.
Ja. Ne? Ja, also er wurde zum einen, also ganz am Anfang wurde der mal aufgespürt in der Pariser Bar. Mhm. Und dann sind die Reporter, die
sehr
französischen...
Sehr stilvoll, der Ort, wo man so jemanden
aufspürt. Wo man findet in Paris, sind die Reporter zu ihm hin und haben ihn konfrontiert. Und haben das auch mit Kamera gefilmt. Mhm. Aber das war quasi am Ende einer langen Kaskade von, sie haben versucht, ihn zu erreichen. Er hatte viele Nummern. Was weiß ich, allein wir hatten, glaube ich, fast ein Dutzend oder so von ihm.
Okay.
Und er wollte halt nicht sprechen. Und dann waren aber die Vorwürfe scheinbar so gravierend, dass sie dann gesagt haben, okay, wir müssen ihm irgendwie mal sagen, hallo, was stimmt jetzt eigentlich? Mhm. Und dann aber ist er später eben auch in die Öffentlichkeit gegangen und hat sich den Vorwürfen gestellt. Und hat zum einen gesagt, dass er nie eine Frau vergewaltigt hat. Das ist auch wichtig zu sagen, weil hier steht ja einfach Aussage gegen Aussage, muss man auch sagen. Wir sind in der Verdachtsberichterstattung, wir waren nicht dabei. Und er hat aber auch gesagt, dass die Frauen, die am Ende, die er für Jeffrey Epstein rekrutiert und scoutet hat, dass er nicht wusste, dass diese Frauen missbraucht wurden. Und auch eine Frau hätte nie ihm irgendetwas gefeedbackt in der Hinsicht, sondern er hatte gedacht, er würde nur Models an Jeffrey Epstein für Modeljobs scouten und rekrutieren.
Das ist seine Seite der Geschichte.
Genau.
Du hast sie gerade schon angesprochen. Ihr sprecht in eurer Doku auch noch mit einer zweiten betroffenen Frau. Die tritt mit Klarnamen und Gesicht auf, die Schwedin Ebba Carlsson. Die erhebt in eurer Doku eben diese schwerwiegenden Vorwürfe. Wir lassen sie jetzt mal kurz selbst sprechen, um zu erzählen, was sie sagt, was ihr passiert ist.
He was, you know, trying to kiss me and trying to caress me, and he's like, "What are you? Why are you so resistant? Why are you so like cold?" And then more and more and more. And at the end of the day, he was all over me, and that I was actually he raped me there. So at that, I was just too afraid to resist.
Ebba Carlsson sagt also Daniel S. habe sie vergewaltigt. Er streitet das ab, es steht Aussage gegen Aussage. Da gibt es ja journalistisch auch sehr enge Regeln, wie man über solche Fälle dann trotzdem berichten darf. Wie war das in eurem Fall? Ihr zeigt ja sogar das Gesicht des mutmaßlichen Täters.
Ja, also in unserem Fall ist es ja auch noch so, dass er in die Öffentlichkeit gegangen ist. Das heißt, er hat sein eigenes Gesicht auch gezeigt und hat auch Stellung genommen zu den Vorwürfen, die auch wir sozusagen oder die Ebba Karlsson gegen ihn erhebt. Und wir räumen ihm diesen Platz auch ein in der Doku für seine Stellungnahme. Es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel das ZDF und der Spiegel, die sind mit einer Doku eine Woche nach uns rausgegangen und hatten auch als großen Komplizen Daniel S. Gefeatured in der Doku und sie nennen ihn mit vollem Namen. Also sind noch einen Schritt weiter gegangen. Also man ist da immer in so einem Abwägungsprozess und wir hatten am Ende dann tatsächlich ein Papier angelegt, wo wir die Verdachte oder den Verdacht gegen ihn, also die unterschiedlichen Punkte aufgeschrieben haben, was ist in den Files zu ihm, was steht da und können wir das rechtfertigen, in Anführungsstrichen, dass wir ihn in die Öffentlichkeit ziehen. Und jetzt ist aber so, in unserer Doku gibt es andere, die haben wir nicht namentlich genannt und auch keine Fotos gezeigt. Da haben wir uns dann dagegen entschieden.
Gegen welche Männer wird da jetzt ermittelt?
Das kann ich ehrlicherweise gar nicht sagen, auch weil unsere Anfragen an die französischen Behörden alle im Sand verlaufen sind. Okay. Also soweit ich weiß, wird mittlerweile, also es gibt Frauen, die haben Anzeige erstattet, eben zum Beispiel gegen Daniel S. wegen Vergewaltigung. Es gibt noch andere Modelagenten auch, die jetzt nicht mit Epstein zu tun hatten, aber auch die auch Vergewaltigungsvorwürfe in Frankreich, gegen die vorgebracht worden sind. Und gleichzeitig gibt es in anderen Ländern auch noch sowas wie Sonderermittlungen, wo auch nochmal geguckt wird, in Großbritannien, in Norwegen, in Litauen, Lettland, Slowenien, glaube ich.
Das ist echt so irre. Es gibt so viele Opfer und mutmaßliche Opfer, Täter und mutmaßliche Täter und Ermittlungen. Ja. Es ist ja Wahnsinn.
Aber will dann auch niemand sagen. Aber ich meine, dass ZDF und Spiegel jetzt berichtet hatten, dass gegen Daniel S. tatsächlich ermittelt wird. Also uns waren sozusagen Vorermittlungen bekannt, aber das heißt auch nichts. Also wenn ich jemanden anzeige, dann schaut sich die Staatsanwaltschaft das halt erstmal an.
Ja.
So, und das sind dann Vorermittlungen. Ja. Aber das ist sozusagen noch far away, also weit weg von irgendeiner Anklage oder so. Genau.
Ja. Und du hast ja auch selbst noch eine andere Frau getroffen, die versucht hat, da juristisch was loszutreten, die dieses Komplizennetzwerk in den USA offenlegen wollte. Also wir gehen jetzt wieder weg aus Europa, wir sind in den USA. Du triffst Denise George, die war dort die ehemalige Generalstaatsanwältin und hat sich in Verfahren für die Betroffenen eingesetzt. Warum? Also wie ist die ins Spiel gekommen?
Also dazu muss man einmal wissen, dass Jeffrey Epstein seinen Hauptwohnsitz auf seiner Privatinsel in der Karibik hatte. Also auf den US Virgin Islands, das ist so eine Inselgruppe. Und Denise George ist Staatsanwältin geworden, ein paar Monate bevor Jeffrey Epstein sich das Leben genommen haben soll. Und sie fängt natürlich, also Epstein kannten ja auch alle, also sozusagen, da ist sein Privatjet ist vor aller Augen gelandet, es waren immer junge Frauen, es waren irgendwie Männer dabei, also der hatte da seine, der war halt sehr reich, hatte seine Insel, also ist jetzt auch nicht, das ist eine kleine Insel, also kommt man schon mit, so, und sie hat angefangen zu ermitteln gegen ihn. Und
da war er schon, nur mal kurz für alle, die genauen Abläufe nicht so genau kennen, da war er gerade in Untersuchungshaft. Ne? Also er war nicht mehr auf der Insel, sondern quasi in Untersuchungshaft mit neuen Vorwürfen gegen ihn.
Genau, und zwar die in New York erhoben worden sind. Und sie hat gegen ihn ermittelt, weil dann auch wiederum die Firmen zum Beispiel auf den US Virgin Islands registriert sind, die er hatte, die dann wiederum diesen Missbrauchsring in Anführungsstrichen auch möglich gemacht haben. Da zum Beispiel der Privatjet, ja, der gehört in einer Firma und dieser Privatjet hat die Frauen auf die Insel gebracht. So. Und sie ist dann, wie sie gesagt hat, dem Geld gefolgt sozusagen und hat halt geguckt, okay, wohin fließt sein Geld? Und ist dann diesen Firmen nachgegangen und hat unglaublich viele gefunden und in der Anklage steht auch, es gibt wahrscheinlich noch mehr. Also er war auch sehr gerissen und besaß da irgendwie auch den halben Hafen und so. Also gibt es auch, ich weiß nicht, gibt es auch viel Hörensagen so. Und als er dann tot war, war klar, er ist tot, aber die mutmaßlichen Mittäter sind es nicht. Und als sie dann dem Geld gefolgt ist, ist sie zum Beispiel auch zu zwei mutmaßlichen Organisatoren sozusagen dieses Missbrauchsrings gekommen. Und da hat sie dann Anklage erhoben gegen die Firmen. Aber dann 3 Tage, nachdem sie diese Klage nach Zivilrecht, muss man sagen, nicht nach Strafrecht, sondern also Zivilrecht, das sagen wir immer, also es geht bei uns in Deutschland nicht, aber in den USA geht es. Nachdem sie diese Klage einreicht, wird sie aus dem Amt entlassen, ohne Angabe von Gründen. Sie mutmaßt, dass es durchaus was damit zu tun hatte. Aber das führt dann infolge dessen dazu, dass sie am Ende des Verfahrens gar nicht mehr führt. Also sie ist dann gar nicht mehr involviert. Und es kommt am Ende zu Vergleichszahlungen zwischen Betroffenen und der Bank, JP Morgan Chase. Aber das ist auch das außergerichtlich, das ist kein Schuldeingeständnis. Und mutmaßlich wurde das Verfahren von Seiten der US Virgin Islands auch nicht besonders gut geführt. Da gibt es wiederum dann unterschiedliche Vorwürfe sozusagen.
Und aktuell fühlt sich da dann jetzt auch niemand mehr so richtig zuständig, irgendwie das weiterzuführen.
Also es ist halt so ein bisschen absurd, weil als ich auf der Insel war, war es halt so, dass mit das Erste, was ich gehört habe, ja, jeder, der was zu Epstein sagt, der lebt gefährlich.
Ui.
Und ich so, wo bin ich denn hier gelandet? Es sieht aus wie das Paradies. Und jetzt sagt ihr mir sowas. Und dann sage ich, ja, und wir waren bei Karneval da. Und dann meinte der Typ noch so, und es wird auch immer jemand abgeschossen beim Karneval. Aber dieses Jahr ist irgendwie ruhig. Ich so, und Heroin- und Drogenhandel ist auch ganz groß. Und Korruption ist auch ganz groß. Und dann fährst du aber mit dem Boot rüber zu der Insel. Also du siehst die auch. Also es ist irgendwie so 10 Minuten mit so einem Boot rüber. Und aber sobald du die Leute, die da leben, was zu Epstein fragst, sind die erstmal offen. Aber wenn es dann gegen die Politiker dort in irgendeiner Form geht, sind die so, aber but you are not recording, aren't you? Also du nimmst nicht auf. Und jeder weiß halt, bis wohin er was sagen darf. Und wenn es halt gegen die führende politische Elite auf dieser Insel geht, hört es halt auf. So, und da hat man zwischen den Zeilen einfach den Bewohnern schon gemerkt, dass Jeffrey Epstein ist zwar tot, aber sein Einfluss ist es nicht.
Ich würde da gerne noch mal kurz ein Stück zurückgehen, weil das ist ja ein spannender Punkt in eurer Recherche, weil du sitzt ja gemeinsam mit deinen Kolleginnen erstmal Wochen und wahrscheinlich Monate lang über diesen Files und machst da deine ganzen Recherchen, versuchst diese Opfer zu finden. Und das ist ja jetzt ein Punkt, wo du richtig mal dorthin fährst, wo vermeintlich so viel Schlimmes, so viel Grauen passiert ist. Du bist zu den Virgin Islands gefahren und auch zu seiner Privatinsel. Mhm. Wie war das für dich als Reporterin? Das ist ja fast so ein Auftauchen aus dieser Aktenlage irgendwie. Und da wirklich zu sein und diesen Ort dann auch zu sehen. So.
Ja, der ganze Dreh war sehr spontan, weil es extrem schwer ist, einfach in Amerika als deutsches Medium Interviews zu bekommen. Die sind so, hä, Germany, where? So, für die sind wir einfach nichts sozusagen. Und das heißt, als wir dann die Zusage hatten für den Anwalt und die Staatsanwältin, war es so, okay, können wir jetzt los? Müssen wir sofort los? Was passiert? Und wir waren eigentlich schon im Schnitt und der Film war auch eigentlich schon relativ voll. Und dann bin ich eben, also ich meine, wir sind ja ein größeres Team, und bin ich eben diejenige gewesen, die dann losgeflogen ist. Und ich habe lustigerweise auch, wir müssen ja immer so eine Drehanmeldung vorher machen und dann auch Gefahrenpotenzial ausfüllen und nicht so, null, weil was soll auf, also schöne Karibikinsel. Und dann komme ich da eben hin und denke mir erst mal so, ah krass, voll das Paradies, 30 Grad, total tropisch, wie man sich das vorstellt, mit Sandstrand und so. Und Karneval ist auch noch. Und dann höre ich eben so Schritt für Schritt dieses Layer underneath, also so dieses, wird nichts produziert auf der Insel. Das heißt, die haben gar keine eigenen Einnahmen. Die sind zu 100% eigentlich abhängig vom Festland. Dann erzählte da dieser Mann, dass normalerweise immer irgendwie es zu Schießereien kommt und mit dem Heroinhandel und dem mutmaßlichen Kokainhandel und dann mit Epstein. Und dann dachte ich, boah, krass, das ist eigentlich verrottet, das Paradies so. Und das sieht, und das ist natürlich auch alles sauteuer. Also mein Redakteur war so, was, so teuer ist das Hotel da? Ja, es gab nichts Billigeres. So, was, also man kann sich das auch nicht vorstellen. Es ist ein bisschen wie Mallorca, aber für reiche Amerikaner. Mhm. So. Und dann bist du da und es sieht auch alles schön aus, aber also ich war dann auch sehr glücklich, als wir dann wieder abgereist sind. Nicht nur, weil es teuer war und wir uns nichts leisten konnten, nein, aber auch, weil es halt klein ist, weil jeder jeden kennt.
Und weil man merkt, okay, kannst dich halt nicht so wirklich frei bewegen, in Anführungsstrichen. Weil natürlich fällst du auf mit einem Kameraequipment so.
Jetzt haben wir von vielen Fällen gehört, die irgendwie dann auch versanden, wo auch nicht ganz klar ist, was da genau passiert ist und wo auch Konsequenzen letztendlich fehlen, auch juristische Konsequenzen. Das muss ja für euch in der Recherche auch total unbefriedigend sein. Das ist ja schon als Zuschauerin so ein bisschen unbefriedigend, weil man merkt, da passiert irgendwie Unrecht und nicht alles davon wird geahndet. Was sagst du nach eurer Recherche? Ist das Behördenversagen? Steckt da mehr dahinter? Warum ist da noch so viel offen?
Boah, es ist ehrlicherweise eine einfache Antwort, ist total schwierig. Also, weil wir sprechen ja auch über Strafverfolgung, die sich über 2 Jahrzehnte oder so hingezogen hat, beziehungsweise Ende der 90er war ja, glaube ich, die erste Aussage gegen ihn, die getätigt worden ist vor der Polizei. Das heißt, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Phasen und unterschiedliche Zuständigkeiten. Also es beinhaltet in unserem Fall jetzt viele Länder, ne? Die Models kommen aus, was weiß ich, Russland, werden in die USA gebracht, dann findet die Tat vielleicht auf dieser kleinen Karibikinsel statt, ja, die irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Justizbeamte sie hat, aber so viele werden es nicht sein. Das heißt, die Taten sind komplex, er hatte sehr viel Geld, er hatte großen Einfluss, zum Beispiel auch mutmaßlich auf den US Virgin Islands, war er auch irgendwie verbandelt mit der Politik, beziehungsweise legen das sozusagen Presseberichte nahe und dann. Und vor dem Hintergrund ist es halt auch, glaube ich, schwer tatsächlich dann, dass der Staat da die Arbeit leistet, die er eigentlich leisten sollte. Und wenn er sie denn dann leistet, am Ende hat halt Jeffrey Epstein Selbstmord begangen.
Und meinst du, da helfen so Recherchen wie eure noch irgendwie auch vielleicht Ermittlungen anzustoßen?
Also ehrlicherweise, also in Deutschland jetzt nicht, weil es ist auch einfach, die Verbindungen zu Deutschland sind relativ wenige. Frankreich ist da viel stärker im Fokus, aber da haben ja auch die französischen Medien eine krasse Vorarbeit geleistet. Und das wiederum, glaube ich, hat wirklich was verändert. Auch weil Ebba Carlsson, die Schwedin, hat ausgesagt. Und dann sind halt nach ihr auch andere Frauen gefolgt, die auch sagen, ja, ich kannte den Typen auch. Und der soll sie auch zum Beispiel vergewaltigt haben oder so. Also ich glaube, da hatte das viel mehr.
Das ist auch so ein Effekt, den Öffentlichkeit dann gerade in solchen Fällen manchmal auch haben kann, ne? Dass sich mehr Leute trauen, nach vorne zu treten irgendwie und ihre Geschichte zu erzählen. So.
Ist ja auch total unbequem. Also Ebba Carlsson, wie oft musste sie erzählen, dass sie mutmaßlich vergewaltigt worden ist?
Ja. Wir haben bei ZAP auch schon einen Film über einige dieser Verschwörungsmythen gemacht, die auch um diesen Epstein-Fall kursieren. Wir verlinken euch den auch nochmal in den Shownotes. Einige dieser Mythen, hatte man so das Gefühl, scheinen sich auch so ein bisschen aus dem Frust zu speisen, so nach dem Motto, das ist doch alles offen, warum zum Teufel berichtet ihr Medien irgendwie nicht? Wie ist es denn bei dir? Also was würdest du sagen, wie viel von dem, was du jetzt weißt, durftest oder konntest du überhaupt berichten?
Ah, wir durften gar nicht so viel berichten, weil eben das alles öffentlich ist. Wir nicht einfach irgendjemanden in die Öffentlichkeit zerren können, der das nicht möchte. Ganz viel eigentlich, was wir gesehen haben, konnten wir nicht berichten. Auch den Fall von der Frau, den ich dir erzählt habe, wollten wir auch gerne drüber berichten. Ging nicht.
Bleibt ihr denn an dem Thema dran? Kommt da noch was?
Oh, kleiner Teaser. Es wird noch ein NDR-Produkt geben dazu. Genau. Also der NDR an sich bleibt noch dran.
Annette, vielen Dank für deine Zeit, für diese Einblicke und auch für deine Offenheit, mal über diese Grauzonen auch zu sprechen. Ich finde es total wichtig, sich dafür mal ein bisschen die Zeit zu nehmen und das so auseinander zu klamüsern. Wir gehen jetzt wieder raus aus dem Flugmodus und kommen noch zu unserer Abschlussrubrik, dem Feedfilter. Wir sammeln am Ende von unseren Gästen nämlich immer noch eine Empfehlung zum Thema des Podcasts. Das ist in deinem Fall, glaube ich, gar nicht so schwer, weil es sehr viele Veröffentlichungen rund um
das so
gibt.
Viel.
Ja. Die Frage an dich, welche anderen Recherchen sind denn aktuell veröffentlicht, wo du sagst, sie sind besonders spannend, da lohnt es sich jetzt noch mal hinzugucken?
Also es gab jetzt aktuell ja vom Spiegel und dem ZDF noch einen Film, wo es auch um den mutmaßlichen Mittäter Daniel S. geht. Das fand ich vor allem in den Spiegelartikel ein guter Read. Und ansonsten habe ich tatsächlich auch ganz aktuell gelesen in der New York Times, die Frage, hat Jeffrey Epstein sich eigentlich umgebracht oder nicht? Da ranken ja extrem viele Mythen drum. Und die haben so viel zusammengetragen wie niemand sonst zuvor und haben irgendwie über 40 Leute gesprochen, also Insassen, Wärter, Prosecutors, Forensiker. Und ich habe es gelesen, dachte so, boah, krass. Das ist zwar total der mächtige Mann mit sau viel Geld und mit krassen Taten, aber es ist irgendwie auch teilweise dann banal.
Also es ist nicht alles die große Verschwörung. Es muss nicht zwangsläufig die große Verschwörungstheorie sein. So.
Vielen Dank, Annette, dass du bei uns warst und dich unseren Fragen gestellt hast. Das war es auch schon mit dieser Folge Flugmodus. Alle wichtigen Links und Ergänzungen, die findet ihr in den Shownotes. Und ja, wenn ihr Kritik, wenn ihr Anregungen habt, vielleicht auch Wünsche, mit wem wir als nächstes sprechen sollen, dann schreibt uns gerne eine Mail an zap@ndr.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht auf Instagram. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da oder bewertet sie auf Spotify. Wer jetzt noch nicht genug hat, das hier war übrigens unsere dritte Folge Flugmodus. Unsere ersten beiden, die findet ihr jetzt bei ARD Sounds und in eingängigen Audioplattformen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Flugmodus.